Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Und heute aus Leipzig mit Manuel Walz. Ich bin hier im Werk 2. Das ist ein recht bekannter Veranstaltungsraum in Leipzig. Hier sind normalerweise große Konzerte, Discos. Heute ist aber kein Konzert hier, sondern ein Science Slam. Verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treten gegeneinander an, haben 10 Minuten Zeit, ihre Forschungsergebnisse zu präsentieren, und das Publikum stimmt am Ende darüber ab, wer der oder die Beste war. Hier ist auch ein Restaurant, sitzen einige Leute im Biergarten, essen was, trinken was, aber es ist auch eine ziemlich lange Schlange am Einlass hier. Die wollen alle hier rein, trotz schönstem Wetter heute. Das heißt, das ist eine recht beliebte Geschichte, dieser Science Slam. Gucken wir uns das jetzt mal an. Ich bin auch verabredet hier im Backstage und kann da schon mal kurz mit den Slammern reden. Ich gehe jetzt mal kurz durch. So, und jetzt gehen wir hier in die Räumlichkeiten. Das ist eine richtig große Halle. Schön beleuchtet. Hier treten Bands wie Tokotronic auf. Also hier passen ein paar hundert Leute rein, und so wie die Schlange draußen war, sieht es für mich auch so aus, als ob heute ein paar hundert Leute kommen. Hallo. Es ist voll bestuhlt, also getanzt wird nicht. Die Leute suchen sich jetzt mal so ihre Plätze hier und ich laufe an dem Publikum vorbei, an der Bühne vorbei. Ui, hier ist ganz blaues Licht hinten dran. Und werde jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwie in den Backstage komme. Seid ihr Slammer auch?
Genau.
Willst du mal sagen, warum du das hier machst?
Also ich finde, bei Science Slam ist halt das Coole, dass Wissenschaftler direkt zu einem interessierten Publikum sprechen und dass das Publikum es so vermittelt bekommt, dass es auf jeden Fall verständlich ist, aber auch unterhaltsam. Und dadurch hat man halt so einen Wow-Effekt immer bei der Wissenschaft dabei. Und ich glaube, durch diesen Wow-Effekt kann man auch viel Interesse für Sachen anregen, die einen gar nicht so direkt immer betreffen. Zum Beispiel, ich forsche an der Uni Darmstadt in meiner Freizeit über Phosphatrecycling. Und die meisten Menschen, sage ich erstmal, wissen auch gar nicht, dass wir in Zukunft ein Problem mit Phosphat bekommen werden, weil es einfach aufgrund unseres Abbaus im Bergbau eine Endlichkeit gibt. Und Phosphor ist eben ganz wichtig für Düngemittel.
Sagst du mir noch deinen Namen? Wie heißt du denn?
Johann Liebeton.
Gut, dann viel Glück auf jeden Fall.
Dankeschön.
Bis später. Ich gehe jetzt mal hier hinten noch weiter in den Backstage-Bereich rein. Hier oben, oh, das ist sehr eng, eine Treppe hinauf. Hier oben ist so ein kleiner Raum mit einer kleinen Aussicht. Ein paar Sofas stehen hier noch rum und ich glaube, hier kann man sich ganz gut entspannen im Vorfeld. Oder?
Ja.
Slammst du heute auch?
Ja.
Wie heißt du denn?
Elisabeth.
Elisabeth, willst du vielleicht kurz sagen, warum du hier heute mitmachst?
Okay, dann einfach, ich liebe es total gerne, ich rede total gerne über meine Promotionsthematik.
Und was ist das?
Geschichtsthema. Das Gesandtschaftszeremoniell des Brandenburg-Preußischen Hofes um 1700.
Okay.
So reagieren immer alles. Total schön, die Begeisterung ist immer... Yeah.
Und hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so ein Thema bei einem Science Slam kommt. Was wirst du den Leuten versuchen zu vermitteln? Also was sollen die heute mitnehmen aus deinem Vortrag?
Ja, das ist ein grundsätzliches Problem, was man mit Geschichte hat. Die meisten können sich immer nicht vorstellen, wie uns Geschichte betrifft oder was haben wir damit zu tun. Und darum geht es so ein bisschen zu zeigen, okay, auch wenn das schon vergangen ist, irgendwo wirkt es ja doch noch fort und wir haben alle was damit zu tun.
Okay, hast du schon mal bei einem Science Slam mitgemacht?
Ja.
Und wie war das?
Schön. Nein, anders tatsächlich. Also wenn man sonst Tagung hat, da sind ja dann eher weniger Leute und da wird meistens auch nicht geklatscht. Das ist schon schön, wenn die Leute sich dann freuen, wenn man drüber spricht. Und man darf ja sogar 10 Minuten sprechen. Das ist ja, wenn ich sonst gefragt werde, was ich promoviere, sage ich den Titel und dann sind die Leute fertig mit mir. Und hier können sie mich ja nicht abwürgen. Also ich habe ja diese 10 Minuten.
Die müssen sie aushalten sozusagen.
Ja, doch schon irgendwie.
Okay, ich bin gespannt. Dann viel Glück heute Abend und bis später.
Ja.
Bist du auch Slammer?
Nee, ich bin heute der Moderator.
Ich war noch nie auf dem Science Slam. Also hier sind ja auch Konzerte. Ist es jetzt vergleichbar mit einem Konzert, so von der Stimmung her?
Naja, das ist... Ja, tatsächlich schon. Also unser Slogan ist auch, der Science Slam ist das Rockkonzert der Wissenschaft. Also wenn man es runterbricht, ist der Science Slam ja ein Vortragswettbewerb. Das ist natürlich sehr trocken. Wir versuchen aber so, die Elemente eines Rockkonzertes mit reinzubringen. also die Leute eigentlich genauso zum Jubeln zu bringen und genauso zum Ausrasten zu bringen und so mit den Inhalten und eben der entsprechenden Darstellung der Inhalte, wie sie es dann sonst bei einem Rockkonzert erleben würden.
Aber ist es mehr Show als Inhalt oder mehr Inhalt als Show oder wie kann man es sagen?
Das Leipziger Publikum legt auf jeden Fall Wert drauf, dass sich das die Waage hält und das finde ich hier an dem Publikum so schön. Ja, man kommt nicht einfach damit weiter oder gewinnt nicht einfach damit, dass man der oder die Witzigste ist, man muss auch gleichmäßig Inhalte mitgeben.
So, der Saal füllt sich langsam, hier ist eine riesen Bühne aufgebaut, große Leinwand. Ein paar Flaschen Wein stehen da vorne, das werden wahrscheinlich die Preise am Ende sein. Entschuldigung, darf ich mal kurz stören? Warum seid ihr denn hier heute?
Weil wir uns den Science Slam anhören möchten.
Aber was interessiert euch am Science Slam? Also man kann ja auch genauso gut in die Uni gehen, da muss man zum Beispiel keinen Eintritt zahlen meistens.
Ja, das haben wir schon hinter uns für die guten alten Zeiten und es ist halt unterhaltsamer als Uni.
Und wart ihr schon mal auf dem Science Slam vorher?
Ich war schon einmal da.
Wir sind öfters hier am Werk 2, ja.
Und wie war das? Habt ihr da auch wirklich was inhaltlich mitgenommen? 10 Minuten ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel, würde ich sagen.
Also ich kann mich nicht mehr an die Beiträge erinnern, aber bestimmt. Unter Hypnose würde ich bestimmt noch irgendwas erinnern.
Okay, vielen Dank. Viel Spaß heute Abend.
Danke.
So, ich glaube, jetzt geht's los. Der Saal hat sich mittlerweile total gefüllt. Es sind nur noch ganz wenige leere Plätze hier zu sehen, aber es laufen auch noch einige Leute rum.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum neuen Leipziger Science Slam, meine Damen und Herren.
Die Veranstaltung heute Abend ist ausverkauft, wie auch schon die letzten Male. Der Eintritt kostet 7 Euro im Vorverkauf und 9 an der Abendkasse. Der Veranstalter, das ist ein Verlag aus Dortmund, tritt als solcher nicht in Erscheinung. Mittlerweile macht man Science Slams in ganz Deutschland, zum 9. Mal jetzt hier in Leipzig. In diesem wirklich wunderschönen Werk 2, eine alte Fabrikhalle mit offenem Backsteingemäuer. 500 Leute sind jetzt etwa heute Abend hierher gekommen.
Ich bin so froh und wirklich begeistert, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid in dieser kühlen Halle. Wer aber schon mal bei einem Science Slam war, der kann vielleicht mal ein beschwingtes Hui einfach mal. Wer war schon mal bei einem Science Slam?
Hui!
Es ist alles erlaubt auf der Bühne, es dürfen Requisiten benutzt werden, nicht beim Poetry Slam, wie beim Poetry Slam, wo man sich nicht verkleiden darf und nichts benutzen darf. Hier ist alles erlaubt. Man darf also einradfahren und jonglieren, wenn es dazu dient, das Forschungsprojekt euch irgendwie zu präsentieren. Alles, was nicht gegen die Brandschutzordnung verstößt, ist erlaubt. Wow. Es geht um Mord und Totschlag. Wow. Es geht um schnelle Booten. Ja, ich habe auch erst schnelle Boote gelesen und dachte, wow, geil. Es geht um den Drachen ernster zu sein. Wow, was ist da los? Und es geht, meine Damen und Herren, um Entengrütze. Ja, okay.
Es klingt recht absurd, was hier heute vorgetragen wird. Entengrütze, Mord und Totschlag, das könnte die geschichtliche Sache sein. Gänseblümchen, ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Wir werden es sehen. Also er erklärt jetzt nochmal die Regeln hier. Alle Slammer werden vortragen, 5 an der Zahl, zuerst 3, dann gibt es eine kurze Pause, danach nochmal 2. Das Publikum entscheidet, wer gewinnt und das tut es durch Applaus. Er versucht jetzt gerade noch ein bisschen zu erklären, dass man den Applaus dosiert, damit er auch wirklich messbar ist.
Und dann wissen wir alle, okay, das ist klausurrelevant. Wir üben das jetzt mal zusammen. Erst ihr und dann die hinteren Leute. Und zwar war 1, 2, 3.
Wow, was? Das ist
ehrlich. Applaus für euch, ihr seid fantastisch.
Mein Name ist Johann Hiebeton und wir haben ein Problem. Und das Problem mit diesem Problem ist, dass kaum einer von euch in diesem Saal schon mal von diesem Problem gehört hat. Und zwar haben wir ein Phosphatproblem.
Jetzt kommt tatsächlich der junge Slammer, den ich am Anfang schon getroffen habe, der über Phosphate etwas erzählen wird.
Ein bisschen flapsig. Phosphat ist so wichtig für das Leben wie das Atmen von Sauerstoff für den Menschen zum Überleben.
Er steht auf der Bühne und hat jetzt ein paar Bilder von sich auf die Leinwand beamen lassen, wo er in weißen Kitteln mit seinen Kollegen im Labor steht.
1980 ist das Fördermaximum erreicht. Und wenn das Fördermaximum erreicht ist, können wir danach pro Zeiteinheit immer weniger Phosphat abbauen. Und was ganz normal
der Chemiker ist, Johann will offensichtlich mit seinem Beitrag hier seinen Anteil zur Rettung der Welt leisten. Es geht um Phosphat, einen essentiellen Bestandteil von Dünger. Ohne Phosphat wäre der Ernteertrag auf den Feldern der Welt wesentlich geringer. Aber Phosphat ist endlich, es wird in Bergwerken abgebaut und geht in einigen Jahrzehnten zur Neige. Allerdings nutzen die Pflanzen nur einen geringen Teil des Phosphats, mit dem sie gedüngt werden. Der Rest wird ausgewaschen und über die Flüsse ins Meer geleitet. Und dort wachsen dann die Algen, ein weiteres Problem.
Algenblütensache und die Phosphatproblematik lösen wir mit einer Klatsche. Und unsere Klatsche ist die unglaublichen Büße, eine zu den produktivsten Blütenpflanzen zählende Gattung der Wasserlinsen. Hier seht ihr sie. Ich präsentiere stolz die Wasserlinse.
Ein Feld von Wasserlinsen erblüht grasgrün auf der Leinwand hinter Johann. Der jung, dünn, blondierte Haare, kurze Hose, Subtyp Daniel Düsentrieb, läuft auf der Bühne hin und her, dreht sich immer mal wieder weg vom Publikum, um die Wirkung seiner PowerPoint-Präsentation hinter sich zu überprüfen. Er ist offensichtlich begeistert von seiner Entengrütze.
Und diese Grafik sagt nicht nur, der Wissenschaftler ist verrückt und hat ganz viel Freizeit in eine Grafik investiert, sondern nein, sie sagt auch noch, Wasserlinsen eignen sich als Phosphatrecycler. Die rote Linie symbolisiert praktisch den Phosphatgehalt und ihr seht, auf der Achse die ist beinahe bei null, deshalb können wir postulieren, 99% des Phosphats wird aufgenommen.
Johann bedankt sich lachend für den Beifall, aber er will offenbar noch was loswerden.
Am Schluss möchte ich meine verbleibenden Sekunden damit benutzen, um euch zu erzählen, warum ihr mir eigentlich glaubt. Und deshalb haben Wissenschaftler in Essex und Cambridge untersucht, wie werten Laien die wissenschaftliche Qualität der Arbeiten von Forschenden. Und sie sind zu dem fantastischen Ergebnis gekommen. Laien schätzen die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit von Forschenden so wie folgt ein: Je hässlicher der Forscher, desto besser muss deren Forschung sein. Und weil das so signifikant ist, habe ich mich beschlossen, zum Affen zu machen. Und weil jeder Wissenschaftler, wenn er erstmal was bewiesen hat, gerne noch einen zweiten Beweis macht, folgt er. Und falls ihr sehr gut aufgepasst habt.
Er hat jetzt ein Bild, als er noch Schüler war, wo er auch an Pflanzen geforscht hat auf die Bühne, in dem er wirklich nicht gut aussieht. Scheinbar will er damit seine Seriosität etwas erhöhen.
Ich möchte auch Dank sagen für eure Aufmerksamkeit und cool, dass ihr da wart.
So, das war der erste Vortrag.
Ich bin die Kari aus Jena und ich bin heute hier, euch etwas über Internet zu erzählen und dazu zu verraten, was der schnellste Bote.
Die Forscherin, eine junge Frau, Mitte 20 schätze ich, untersucht, wie die Übertragung von Daten noch schneller und besser werden kann, wenn statt Glasfaserkabeln hohle Röhren genutzt werden. Der dritte Vortrag läuft auf Englisch. Der Vortragende forscht am Deutschen Krebszentrum in Heidelberg. Ihm geht es um eine Flusskrebsart in Madagaskar, die sich selbst klonen kann. Er versucht daraus Schlüsse über Krebszellen zu ziehen, weil die sich auf vergleichbare Art vermehren. Ich frage mal hier im Publikum, wie sie es bisher finden.
Fand ich sehr interessant. Nur von dem letzten habe ich nur Bruchteile verstanden, muss ich zugeben.
Weil er auf Englisch war?
Auch, aber auch die Vortragsweise war sehr schnell.
Und die anderen?
Ja, sehr gut, ja.
Warum seid ihr überhaupt hergekommen?
Was? Oh, wir sind eigentlich zu einem Familientreffen in Leipzig und witzigerweise haben wir erst gestern davon erfahren, dass das hier stattfindet und sind mit sehr, sehr viel Glück und nach langer Wartezeit ganz am Ende der Schlange noch eingelassen worden.
Genau.
Und vielen Dank nochmal.
Ja, wir kommen aus Aschaffenburg und wir haben zum ersten Mal jetzt hier so einen Science Slam miterlebt.
Wird es das letzte Mal sein?
Bestimmt nicht.
Nee, wobei mir jetzt noch ein bisschen Spektakuläres fehlt. Also ich finde, es läuft ja vieles über den Bildschirm und so ein bisschen was anderes würde mir jetzt noch fehlen.
Also so ein bisschen Chemie und Explosion wäre noch gut.
Das wurde am Anfang ausgeschlossen. Also ihr hättet gerne ein bisschen mehr Show, ein bisschen weniger Inhalt oder ein bisschen gleich Inhalt, mehr Show?
Halt nur andere Medien, also vielleicht Körpersprache oder irgendwie Verkleidung oder keine Ahnung oder irgendwelche anderen Requisiten, also nicht nur Bildschirm, sondern einfach, er hat ja am Anfang jonglierend auf dem Fahrrad oder keine Ahnung, also so irgendwas anderes halt einfach.
Aber wir haben ja noch Hoffnung, dass der Moderator noch seinen Namen tanzt.
Vielen Dank.
Das war die erste Hälfte. Viel Spaß, wir sehen uns in 20 Minuten wieder. Bis gleich.
So, jetzt geht's in die Pause. 20 Minuten Pause und danach kommt der zweite Teil. Ich werde mich mal noch mal ein bisschen umhören. Entschuldigung, dürfte ich euch vielleicht kurz zwei Fragen stellen?
Ja, klar.
Wie hat es euch denn bisher gefallen?
Ich fand es ganz cool, war echt witzig. Also da gehört ja auch einiges dazu, irgendwie sich da hinzustellen. Also auch der etwas Jüngere, der Erste. Also fand ich echt nicht schlecht.
Ja.
Und was gelernt.
Bist du Student auch?
Ja, ich studiere Master, ja.
Okay, wie kommst du drauf, denn sozusagen heute Abend noch Geld auszugeben dafür, jetzt nochmal sowas zu sehen, wie du eigentlich die ganze Zeit in der Uni siehst?
Ja, das stimmt. Aber es waren echt alles Sachen, wo man vorher noch nie was von gehört hat.
Meinst du, du kannst so das als Anregung auch für eigene Vorträge, die du mal an der Uni halten wirst oder beim Science Slam?
Ja, vielleicht. Also ist echt cool, wenn man das so gut rüberbringen kann. Also für die Präsentation, also wenn man meine Präsentation machen will, ist das schon eine schlechte. Also vielleicht kann ich da was mitnehmen, ja.
Gut, dann noch viel Spaß.
Ja, klar.
Danke.
Meine Damen und Herren, Applaus für Janne Bekowski.
In der Pause gab es noch eine Art Tombola. Man konnte Zettel ausfüllen, um einen Rucksack zu gewinnen. War wohl eher dazu gedacht, den Sponsor der Veranstaltung ins Gespräch zu bringen. Geht weiter. Die nächste Slammerin kommt auf die Bühne, Elisabeth.
Ich muss mit dem Geständnis anfangen. Ich habe gar nicht richtig Geschichte studiert, sondern auch Lehramt und Schullehramt. Das bedeutet aber auch für meinen Umgang mit Geschichte, dass es mir ganz, ganz wichtig ist zu sehen, okay, was kann ich aus der Geschichte lernen und wie trifft mich die Geschichte denn auch? Und habe mich für folgendes Thema entschieden. Das Gesandtschaftsseminar des Brandenburg-Preußischen Hofes um 1700.
Das Gesandtschaftszeremoniell des Brandenburgisch-Preußischen Hofes um 1700. Und sie möchte daran erklären, welche Auswirkungen Geschichte auf heute hat. Das ist natürlich interessant.
So viel zur Theorie, immer weiter in die Praxis. Was sind denn Erderzeugungen? Das hier zum Beispiel. Die Anzahl der Pferde, die man erhält, wenn erzeugt werden, aufholen würde. Minimum zwei Pferde.
Wenn also der Gesandte einer Stadt beim König empfangen wurde, dann kriegt er weniger Pferde als ein Gesandter eines Königreichs, das ist klar. In anderen Fällen war das aber nicht so klar und dann kam es oft zum Streit. Okay, und was hat die ganze höfische Etikette jetzt mit uns zu tun? Was kann man wirklich aus der Geschichte lernen? Die Formen, mit denen der Rang des anderen dargestellt wurde, sind heute noch dieselben.
Da gibt es jemanden, der steht oben, gut für den, und es gibt jemanden, der steht unten, weniger gut.
Die Treppe beispielsweise. Der König stand früher immer oben und hat den anderen begrüßt von oben herab.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Elisabeth zeigt ein Bild von Erdogan, der Merkel begrüßt. Er steht oben auf der Treppe und sie muss zu ihm hochschauen.
Der Trump findet es blöd in der zweiten Reihe, schubst den guten Mann bis nach hinten und ist offensichtlich sehr zufrieden.
Jetzt fordert Elisabeth das Publikum auf, mitzumachen.
Immer mitarbeiten. Ihr seht gleich Aufnahmen von der Begrüßung bei dem 20-Gipfel in China vor zwei Jahren. Und ich frage es euch einfach formuliert, was fällt euch auf? So wurde die britische Premierministerin begrüßt. So Frau Merkel. So Herr Obama. Jetzt wiederhole ich die Frage, was fällt auf? Jetzt zeige ich die Bilder und jetzt wäre eine Antwort von irgendeinem von euch sehr schön.
Roter Teppich?
Ja, ich hab's. genau, der hat keinen roten Teppich bekommen.
Richtig, Obama bekam keinen roten Teppich, Merkel und Theresa May bekamen einen. Man könnte meinen, sagt sie, das sei Zufall, die Geschichte aber zeigt, es ist wohl kein Zufall.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich werde hier wahrscheinlich mit meinem Dialekt so ein bisschen auffallen.
Den letzten Science Slam performt ein gar nicht mehr so arg junger Forensiker, der offensichtlich aus Wien oder Österreich stammt, aber in Berlin lebt. Es geht um Waffen. Wenn mit einer Waffe jemand erschossen wurde, sagt er, dann gibt es immer Blutspuren des Opfers, auch an der Waffe.
Jetzt haben wir eine spezielle Situation. Die Kugel kam jetzt, hat ihn erschossen, hat da hinten einen riesen Brett an die Wand gemacht.
Und er hat eine Methode entwickelt, die dann auch noch Jahre später an einer Waffe zu finden.
Ich bedanke mich recht herzlich.
Der letzte Vortrag ist gerade zu Ende. Jetzt wird abgestimmt. Nochmal für alle einen Applaus. Er hat jetzt gerade mal die Preise. Jeder Slammer, jede Slammerin bekommt eine Flasche Wein und der oder die Gewinnerin bekommt die goldenen Boxhandschuhe, was vielleicht auch für die heutige Wissenschaft steht. Es ist ein harter Wettbewerb geworden. Jetzt sind alle 5 Slammer auf die Bühne gekommen, stehen der Reihe nach da. Der erste war Johann mit Phosphat und Entengrütze, dann kam das schnelle Internet durch hohle Röhren, dann die sich klonenden Krebs in Madagaskar. Nach der Pause war Elisabeth dran mit ihrem Vortrag über Ehre und Diplomatie und zum Schluss die Blutspuren an den Tatwaffen. Dann bekommt jeder Teilnehmer seinen Applaus. Wer bekommt den lautesten? Ganz kurz, gratuliere zum...
Ja, danke schön.
Hättest du es erwartet?
Nee, aber schön ist es trotzdem.
Warst du denn aufgeregt?
Immer. Also ich bin immer aufgeregt, wenn so viele Leute und sprechen und oh ja doch, total. Aber voll schön.
Aber was glaubst du, hat jetzt so den Ausschlag gegeben, dass du gewonnen hast?
Das Thema natürlich, das ist ein ganz, ganz tolles Thema.
Okay, es ist...
Also keine Ahnung, das hängt immer echt von der Stimmung ab. Also manchmal gewinnt man, manchmal nicht völlig... Also eigentlich auch nicht das Wichtigste an dem Slam. Macht einfach total Spaß, über die eigene Forschung zu sprechen. Also ist schon schön.
Vielleicht ist das der Schlüssel?
Ja, aber ist ja bei den anderen nicht anders. Also ich glaube, jeder, der am Slam teilmacht, findet das ganz toll. Also ja, doch. Aber ja, ich freue mich.
Und was nimmst du mit von heute Abend für dich jetzt?
Ja, wieder neue Sachen gelernt. Ist ja auch immer toll, wenn man die anderen Forschungsrichtungen hört und diesen ganz anderen Umgang damit, weil Geschichte ist ja doch nochmal was anderes. Dann, ich finde das immer toll, das alles zu hören und zu lernen.
Das war es jetzt hier von mir aus Leipzig, vom Science Slam. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Halle. Dort ist die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften. Und dort treffe ich Professor Dr. Hacker, den Präsidenten dieser Akademie. Er wird mir was darüber erzählen, wie sich Wissenschaftskommunikation, wie sich Sprache in der Wissenschaft in den letzten 5, 10, 20 Jahren verändert hat. Herr Hacker, schön, dass Sie Zeit haben. Waren Sie selbst auch schon mal auf einem Science Slam?
Ja, ich war mehrfach dabei, zumal wir einmal im Jahr von der Leopoldina aus auch so einen Science Slam veranstalten im Rahmen der langen Nacht der Wissenschaft. Und ich fand es in der Regel immer inspirierend und auch für mich bereichernd, dazu zu hören und die verschiedenen Formate zu sehen.
Und was genau fanden Sie jetzt bereichernd? Die Art der Darstellung, dieses Interdisziplinäre, was hat Sie fasziniert?
Zum einen ist es so, dass man beim Science Slam ja eine wissenschaftliche Idee oder etwas, was einen umtreibt wissenschaftlich, sehr kurz und prägnant darstellen muss. Und das ist ja häufig so, dass Wissenschaftler eher dazu neigen, etwas weitschweifig zu reden. Also das fand ich in der Regel gut. Und als zweites, dass es häufig doch eine sehr originelle Form der Darstellung war, dass also jemand in eine andere Identität geschlüpft ist oder dann was über Astronomie erzählt hat und sich dann in den Weltraum gebeamt hat oder was auch immer das sein kann. Und das halte ich für eine gute Form von Wissenschaftskommunikation.
Früher war sowas verpönt. Wer populärwissenschaftlich sich engagiert hat an der Uni, hatte jetzt nicht so den allerbesten Ruf. Woher kommt da diese Änderung?
Ja, naja, es gab schon auch immer wieder Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die so als Übersetzer tätig waren. In Deutschland ist vielleicht die Tradition auch noch ein bisschen anders als in Frankreich, wo es sozusagen diesen öffentlichen Intellektuellen gibt, in Le Monde oder in Tageszeitungen, was macht. Ich habe eine Zeit lang am Institut Pasteur in Paris gearbeitet und da habe ich festgestellt, dass es doch sehr viel stärker die Wissenschaft auch in die Tagespresse und die Tagesberichterstattung hineingeht. Das ist aber in Deutschland nach und nach auch gekommen. Und das hängt sicherlich unter anderem damit zusammen, dass Wissenschaft doch alle Sphären unseres Alltags, unseres Lebens durchdringt, dass die Menschen doch stärker als früher das Gefühl haben, dass Wissenschaft das Leben bereichern kann, wenn sie an Medizin denken und die Tatsache, dass man heute 20 Jahre länger lebt als in den Generationen vor uns. Alles das trägt dazu bei, dass Wissenschaft stärker wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit und auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich darauf einstellen. Also im Grunde ist es so, dass Deutschland Frankreich nachzieht und in den angelsächsischen Ländern ist das ja auch schon eher der Fall gewesen, dass man sozusagen Wissenschaft auch als ein öffentliches Gut gehandelt hat.
Inwiefern gibt es denn auch für die Wissenschaftler zunehmenden Druck, sich zu präsentieren, nach außen zu treten, ihre Ergebnisse in die Öffentlichkeit zu bringen?
Ja, Druck ist vielleicht so negativ ausgesprochen, aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben zunehmend das Bedürfnis, auch sich in der Öffentlichkeit zu artikulieren. Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Und es sind ja doch auch Themen, die aus der Wissenschaft heraus in die Öffentlichkeit getragen werden, die die Gesellschaft insgesamt auch interessieren sollte. Also wir hatten schon eben dieses Thema Gesundheit oder die Frage der Energie, der Energiegewinnung, nachhaltige Energieversorgung. Gerade da ist ein großer Bedarf da. Gerade nach Fukushima, nach diesem Unglück, hat sich da doch ein sehr starkes Bedürfnis in der Gesellschaft herauskristallisiert, diese Fragen auch zu beantworten, öffentlich zu diskutieren. Und das hat sich aus meiner Sicht in den letzten Jahren verstärkt.
Inwiefern gibt es aber eben von außen auch, von den Universitäten, von Drittmittelgebern, von solchen Institutionen, die Geld in die Wissenschaft zunehmend geben müssen auch, inwiefern gibt es da von außen auch zunehmenden Druck auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sich zu präsentieren?
Drittmittel einzuwerben gehört mit zur Wissenschaft sozusagen, ist eine Form auch wissenschaftlichen Arbeitens, ist auch nichts Neues und sehen Sie, die Deutsche Forschungsgemeinschaft macht das seit vielen Jahren und Jahrzehnten, wo sie über die Fächer hinweg zu jedem Thema Anträge stellen können und dann auch Drittmittel bekommen. Die Bewilligungsraten sind natürlich so, dass nicht jeder, der einen Antrag stellt, auch jetzt auf einen positiven Bescheid hoffen kann. Aber insgesamt ist es so, dass gerade diese Drittmittelakquise schon auch zum Wissenschaftsalltag hinzugehört.
Die Gewinnerin bei dem Science Slam in Leipzig jetzt hat goldene Boxhandschuhe bekommen. Inwiefern steht es auch für Wissenschaft und für zunehmenden Wettbewerb auch in der Wissenschaft?
Also Wissenschaft hat schon immer vom Wettbewerb gelebt. Auch das ist nichts Neues. Wissenschaft war auch immer international übrigens. Und wir sind das auch gewohnt als Wissenschaftler, dass wir uns im Wettbewerb messen lassen müssen. Und die Frage ist eben nur häufig, wie wird das wahrgenommen und wie wird das dann auch von der Öffentlichkeit gesehen?
Aber Sie sagen immer, es ist nichts Neues, es war schon immer so. Aber die Wissenschaft verändert sich schon deutlich, auch die Sprache der Wissenschaft, die genutzt wird. Als ich angefangen habe zu studieren, Politikwissenschaft, als ich mein erstes Referat machen musste und Blätter zum Lesen bekam, bin ich panisch in die Stadt gelaufen und habe mir einen Fremdwörterduden gekauft. Ich glaube, das ist nicht mehr so stark. Inwiefern verändert sich denn aber auch Wissenschaft eben in den letzten Jahren?
Ja, Wissenschaft muss sich auch verändern, muss sich artikulieren. Also zum einen ist natürlich so, dass in den Fachcommunities schon auch eine bestimmte Sprache gepflegt wird mit vielen Anglizismen. Und wenn Sie an die Lebenswissenschaften denken, wenn Sie an die Naturwissenschaften denken, ist ein bisschen in den Geistes- und Sozialwissenschaften ist es ähnlich. Also das ist etwas, was es auf jeden Fall gibt, aber was, glaube ich, neu ist und verstärkt auch da ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich auch bemühen, ihre Ergebnisse in die Öffentlichkeit hineinzutragen und auch zum öffentlichen Diskurs beizutragen. Und das halten wir schon für ganz wichtig. Ich habe dieses Medizinbeispiel vorher gezeigt, die Frage, wie weit menschliche Zellen verändert werden sollen, gentechnisch. Es wird darüber diskutiert, über Eingriffe in die Keimbahn. So weit sind wir noch lange nicht von der wissenschaftlichen Seite, aber es ist eine Notwendigkeit da, diese Fragen in der Öffentlichkeit zu diskutieren oder Energie, Energiegewinnung. Das ist auch etwas, was in die Öffentlichkeit kommt und was auch von der Sprache her dann anders übersetzt werden muss als eine Arbeit in Nature oder in Journal of Experimental Medicine. Und da muss die Wissenschaft auch sich durchaus sagen lassen oder auch vorhalten lassen, da müssen wir noch mehr, da müssen wir noch nachlegen. Und auch von der Möglichkeit, die Gesellschaft zu erreichen, was die Sprache angeht, was Beispiele angeht, was den Erzählduktus angeht. Das ist sicher etwas, was sich in den letzten Jahren verändert, verbessert hat. Und man muss auch hier unterscheiden zwischen Information und zwischen Diskurs, der geführt wird. Und dann gibt es natürlich auch von den Forschungsorganisationen, von Universitäten auch die Notwendigkeit, die eigene Einrichtung auch vorzustellen und auch in der Art vorzustellen, dass sie auch dann wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit. Das gehört sicher mit dazu und das hat sich ja auch sehr stark verändert und verbessert. Ich denke auch, dass der Wissenschaftsjournalismus als eine Möglichkeit oder Notwendigkeit auch zwischen Gesellschaft und Science Community zu vermitteln, dass sich da auch sehr viel getan hat, dass die Qualität besser geworden ist. Es gibt natürlich die Problematik, das weiß ich schon auch bei den Tageszeitungen, dass nicht jede Redaktion jetzt mit Wissenschaftsredakteuren und Redakteurinnen bestückt ist. Aber insgesamt hat sich die Zunft doch auch verändert und verbessert und es ist auch notwendig, dass hier Vermittlungstätigkeit geleistet wird und dass auch kritische Fragen an die Wissenschaft gestellt werden.
Ein anderer Adressat ist die Politik. Inwiefern tritt die Politik auch zunehmend an die Wissenschaft heran? Inwiefern ist die Wissenschaft aber auch selbst bemüht, an die Politik mit Analysen, mit Lösungswegen heranzutreten? Und wie verändert es dann auch wieder die Wissenschaft selbst?
Ja, der Dialog zwischen Wissenschaft und Politik ist natürlich sehr wichtig und hat sicher von der Bedeutung her zugenommen. Es hängt auch damit zusammen, dass öffentliche Mittel in die Wissenschaft hineingegeben wird und die Politik auch gerne wissen möchte, was wird daraus. Wir als Nationale Akademie haben den Auftrag, Deutschland zum einen in internationalen Gremien zu vertreten, zum anderen national auch das Wissenschaftssystem in die Politik, wenn man so will, zu tragen. Und wir machen es so, dass wir bestimmte Themen uns aufbereiten und dann Stellungnahmen erarbeiten, die dann in die Politik hinein transformiert werden, die über Pressegespräche, Pressekonferenzen bekannt gemacht werden, wo wir auch parlamentarische Frühstücke, also es gibt ganz verschiedene Formate. Und wir als Nationale Akademie unterliegen keinerlei Weisungen aus der Politik, sondern wir finden, dass wir bestimmte Themen dann auch selbstständig in die Politik tragen sollen. Wir haben jetzt gerade zur künstlichen Photosynthese eine Stellungnahme gemacht, also die Frage, wie CO2 auch gebunden werden kann, wie das Energieproblem angegangen werden kann. Wir haben auch da schon unmittelbare Antworten aus dem Politiksystem heraus bekommen. Und es ist manchmal auch ganz notwendig, dass die Wissenschaft von sich aus Anstöße gibt. Die Politik kann natürlich auch von sich aus Fragen stellen und es ist ja ein Dialog, der sich zwischen Politik und Wissenschaft entspannt hat. Und da ist, würde ich mal denken, das Verhältnis und auch die Erfolgschancen für beide Seiten haben sich in den letzten 10 Jahren sicherlich verbessert. Erfolgschancen von der Wissenschaft würde bedeuten, wissenschaftliche Fragestellungen mit in das Politiksystem hineinzubringen. Wir haben das beispielsweise gemacht bei der Präimplantationsdiagnostik, also einer Vorhersage von möglichen genetischen Veränderungen nach der Befruchtung im Reagenzglas, um es mal so zu sagen, da hatte Deutschland keine Regelung, keine gesetzliche. Darauf haben wir aufmerksam gemacht und es ist dann tatsächlich auch vom Bundestag vor einiger Zeit eine Regelung hierzu verabschiedet worden. Also das ist so ein Beispiel, dass es dann auch aufgenommen wird.
In welcher Sprache sprechen Sie da miteinander?
Naja, wenn es ein Dialog ist, der in Deutschland, also mit dem Deutschen Bundestag oder mit Mitgliedern veranstaltet wird, ist es in der Regel in der deutschen Sprache. Aber bei uns werden alle Stellungnahmen und Statements auch ins Englische übersetzt. Und es ist ja so, dass wir beispielsweise mandatiert sind von der Bundesregierung, G20 und den G7-Prozess zu begleiten, wissenschaftlich zu begleiten. Da wird natürlich in englischer Sprache kommuniziert, deshalb werden diese Stellungnahmen auch primär in Englisch abgefasst und dann ins Deutsche rückübersetzt sozusagen. Und wir haben eine Stellungnahme letztes Jahr gemacht zur globalen Gesundheit. Wir haben vor 3 Jahren eine Stellungnahme für G7 gemacht zum Thema Future of the Ocean, also was passiert mit den Meeren, Plastik, dann seltene Erkrankungen und das Thema Antibiotika, Antibiotikaresistenz. Und das muss man natürlich in englischer Sprache zunächst mal haben, aber wir haben auch zu der Zeit dazu Stellungnahmen und auch eine Reihe von Interviews gegeben, um auch in die deutsche Gesellschaft hinein diese Themen zu tragen, und wir hatten das Gefühl, dass das Themen sind, die schon sehr breit auch interessiert haben.
Und wie komplex darf das dann sein, wenn wir jetzt so über solche Sachen reden wie Antibiotikaresistenzen oder künstliche Photosynthese? Wie komplex darf man dann sprechen?
Naja, es sind keine fachwissenschaftlichen Vorträge, die man hält, sondern man muss das schon runterbrechen auf eine allgemeine Möglichkeit der Kommunikation. Und dann mit Beispielen auch arbeiten, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und dann muss man das sozusagen zusammenfassen und eine zusammenfassende Bewertung geben. Aber wichtig ist natürlich, dass die Daten, auf die wir uns beziehen, dass die gereviewt sind, dass man sich auf diese Daten verlassen kann.
Aber dennoch muss man ja auch, sag ich mal, so hochkomplexe Probleme und Fragestellungen, um sie der Öffentlichkeit zu präsentieren, doch vereinfachen. Inwiefern nimmt die Angst ab, bei vereinfachter Darstellung nicht seriös zu gelten?
Naja, das ist ein Weg, der nach rechts und nach links jeweils beschritten werden muss. Es ist natürlich immer so in der Wissenschaft, wenn Sie vereinfachen, dann fallen bestimmte Randbedingungen auch mal weg, oder man muss dann auch versuchen, das zu erklären. Wichtig ist, dass man auf die Botschaft, die man gerne überbringen möchte, dass die klar formuliert ist, und es muss wissenschaftlich valide sein. Natürlich ist es Teil der Wissenschaft, und auch das müssen wir immer wieder sagen, dass sich die Wissenschaft weiter verändert, dass auch bestimmte Aussagen falsifiziert werden können sollten. Auch die Tatsache, dass immer eine gewisse Unsicherheit in wissenschaftlichen Aussagen mitschwingt, das ist etwas, worauf die Wissenschaft selbst auch die Gesellschaft aufmerksam machen muss und gelegentlich auch sich selbst aufmerksam machen muss. Wenn Sie Fragen der Modellierung sehen, Fragen der jetzt aufkommenden starken Beschäftigung mit Daten, mit Big Data, es hat sich da sehr viel von der wissenschaftlichen Seite getan, aber man muss immer wieder auch die Wirkung von Wissenschaft, man so will, relativieren und methodenkritisch sein. Und es ist natürlich so, dass die globalen Herausforderungen, die weltweit zu beobachten sind, dass da große Hoffnungen in die Wissenschaft gesetzt werden, hier etwas beizutragen. Man darf aber hier nicht kurzfristig denken. Wichtig ist, dass immer wieder auch Raum für Grundlagenforschung, für Neues, für neugiergetriebene Forschung möglich ist, die gar nicht primär sagt, wir wollen jetzt die großen Menschheitsprobleme lösen, sondern wir sind interessiert an einem bestimmten Phänomen, an einer bestimmten Fragestellung, die wichtig ist. Und es gibt so viele Beispiele aus der Geschichte der Wissenschaft, wenn Sie an Paul Crutzen denken, Nobelpreisträger, der über Ozon geforscht hat. Das ist ein Beispiel dafür, und da gibt es sehr viele andere auch, wie Grundlagenforschung dann auch praktische Fragestellungen beeinflussen kann. Häufig werden die zum Anfang gar nicht gedacht. Und wir müssen auch als Wissenschaftler immer wieder und Wissenschaftlerinnen darauf hinweisen, dass es zwei Seiten einer Medaille ist, wissenschaftliche Grundlagenforschung, neugiergetriebene und das Lösen großer, komplexer Probleme, dass das interagiert. Und die Anforderungen steigen. Und Sie sehen, es gibt Länder, in Amerika beispielsweise gibt es Tendenzen, wo Wissenschaft sich doch auch stark artikulieren muss, um weiter wahrgenommen zu werden in der Gesellschaft. Und das muss die Wissenschaft auch wissen und auch bringen.
Lernen das denn junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das so darzustellen?
Naja, es gibt ja an Universitäten und auch wissenschaftliche Stiftungen und immer wieder solche Fortbildungsveranstaltungen, wo auch junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler willkommen sind. Gut ist es natürlich, wenn junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da frühzeitig rangeführt werden an diese Form des Transfers, wenn man so will, von wissenschaftlichen Ergebnissen in die Gesellschaft. Da sind diese Science Slams nur eine Möglichkeit oder ein Beispiel. Die Akademie sollte, und das gilt auch für andere Wissenschaftsorganisationen, sollte natürlich darauf achten, dass zwischen den Generationen es sozusagen zu einem Austausch kommt. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass wir auch solche Institutionen haben wie die Junge Akademie beispielsweise oder die globale Junge Akademie, die in Halle lokalisiert ist.
Ich war ja, wie gesagt, auf diesem Science Slam. Der Science Slam hat im Werk 2, heißt es, das ist ein großer Veranstaltungsraum in Leipzig, stattgefunden. Der Saal war ausverkauft. Es waren ein paar hundert Leute, die da drin saßen, die auch mitgegangen sind, die sich gefreut haben. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich auch gefreut. Wie erklären Sie sich den Erfolg von einer solchen Veranstaltung? Das war auch nicht das erste Mal, dass die ausverkauft war.
Ja, ich meine, Science Slams spielen in der Wissenschaft und in der Kommunikation eine Rolle. Es hat sich so als Marke etabliert sozusagen, ähnlich wie Rundtischgespräche oder wie. Und gerade jüngere Interessierte an diesen Themen, denen gefällt das lockere Format. Wissenschaft hat ja manchmal auch so was, ein bisschen was altväterlich-akademisches. Und wenn dann gerade auch von der Sprache her das frisch rüberkommt, wenn das Ganze mit Humor gewürzt ist, dann ist das, glaube ich, etwas, wo sich heute zunehmend auch jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interessieren und wo sie auch selbst mitmachen. Aber Science Slam sollte ja eigentlich auch gar nicht so generationenspezifisch nur auf Jüngere gemünzt sein. Es sind hauptsächlich welche, aber kann sich auch vorstellen, dass auch ältere Kolleginnen und Kollegen sich mit diesem Format mal anfreunden könnten.
Ja, das Publikum war auch relativ gemischt.
Ja, das beobachten wir in Halle auch bei unseren Veranstaltungen, dass es gemischt ist und dass auch der Funke dann durchaus überspringt.
Science Slam nennt sich selbst das Rockkonzert der Wissenschaft. Ja. Können Sie damit was anfangen?
Ja, sicher. Also es gibt verschiedene Modelle ja in der Musik und in der Literatur und da kann man sich das schon so vorstellen. Wissen Sie, generell hat Wissenschaft ja ist es ja ein öffentliches Gut, und zwar ein öffentliches Gut, was international, was weltweit verbreitet ist. Im Grunde wie Musik beispielsweise oder wie Literatur, so muss man auch Wissenschaft sehen. Und wenn Sie Wissenschaft von der Seite her denken, dann ist es gar nicht so was Besonderes, dass es ja Science Slams gibt, sondern Wissenschaft muss sich auch diesen Formaten öffnen und muss auch gerade diese Rolle spielen als ein öffentliches Gut, wo es wenig Konträres gibt im Hinblick auf die Bedeutung davon. Dass es im Einzelnen dann auch Diskussionen gibt über bestimmte Ergebnisse, über bestimmte Trends, das ist ganz klar. Aber es muss doch klar sein, dass die Wissenschaft etwas ist, was der Welt gehört. Und insofern sind unterschiedliche Arrangements sehr gut und sehr willkommen.
Stellen wir uns jetzt mal vor, ich würde mich bei Ihnen bewerben und in meiner Bewerbung schreibe ich, ich habe einen Science Slam gewonnen. Ist das was, was für Sie eine Bedeutung hat in dieser Bewerbung?
Also ich glaube schon, also ich würde dann nachfragen, was haben Sie denn da gemacht und welches Fach und warum haben Sie dann gerade das verwendet, das Thema? Also das ist sicher was, wo Sie in der Bewerbung sich nochmal zusätzlich präsentieren können.
Gut, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, ich danke Ihnen.
Das war der Mikrokosmos vom 9. Science Slam in Leipzig. Eine Sendung von Manuel Walz. Redaktion Ulrike Bajor. Technik Angela Jäger. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2018.